Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ja, tatsächlich, wir sind das hier. Unter eurem Weihnachtsbaum auf RTL Plus liegt eine neue Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Wenn ihr uns gerade auf einer anderen Plattform hört, dann können wir euch schon frohes neues Jahr wünschen. Und wenn es euch nicht stört, also nehmen Peter und ich diese Folge gerade mal im Liegen auf. Wir sind vom Weihnachtsessen noch so vollgemampft, dass wir vom Essenstisch jetzt hier direkt an die Mikrofone gerollt sind. Also mehr war jetzt auch nicht drin.
Also ehrlich gesagt, mir wäre es lieber im Stehen das Ganze zu machen.
Steh ruhig auf, ich habe nichts dagegen, okay, wenn ich hier weiter liegen darf. Wie war denn dein Weihnachten bisher?
Eigentlich geruhsam und es tat auch ganz gut, jetzt Heiligabend und den ersten Weihnachtstag frei zu haben. Jetzt hier am zweiten Weihnachtstag, ja, ist die Völlerei doch schon Grenzen setzen.
Also ich finde unser Päuschen jetzt hier eigentlich auch mal ganz schön.
Ja, das tut auch mal gut.
Meine Mama hat noch gesagt, Tanina, nimm mal für Peter und dich Weihnachtskekse mit. Ich habe sie zu Hause gelassen.
Gott sei Dank. Also die würden jetzt auch nicht mehr reinpassen.
Nein, wir gehen hier frisch ans Werk und das ist heute unser 43. Fall, Peter. Ich habe jetzt keine genaue Statistik, aber vom Gefühl her würde ich sagen, wir hatten so eine Handvoll Fälle, die an Weihnachten oder um Weihnachten stattgefunden haben. Bilde ich mir das nur ein?
Nee, ich denke, das ist eine ganz interessante Frage. Also vom Gefühl her, aus meiner Praxis würde ich sagen, ja, da gibt es mehr Fälle. Das kann verschiedene Gründe haben. Also ich denke mal, dass an Weihnachten die Krankenhäuser nicht mit voller Besetzung laufen. Da ist man doch sehr reduziert, was das Personal anbelangt und auch was die Operationen anbelangt. Und sicherlich bringt das an der einen oder anderen Stelle dann auch ein Problem mit sich. Gefühlt ist das so.
Ja, so viel zu deinem Bauchgefühl zu dem Thema. Gibt es aber durchaus auch eine Studie. Und die habe ich uns heute mitgebracht. Die kommt von der University of Toronto aus dem Jahr 2018. Da wurde die veröffentlicht. Und das ist eine Langzeitstudie. Und die zeigt, ein Klinikaufenthalt an Weihnachten ist gefährlicher als im restlichen Jahr. Das Team dieser Universität hat in 14 Jahren Daten gesammelt von knapp 700.000 Patienten in der Weihnachtszeit plus Neujahr und im Vergleich mit den zwei Wochen davor und auch mit den zwei Wochen danach. Und dabei waren folgende Fragen relevant. Sind die Sterberate und das Risiko für Nachbehandlungen über die Feiertage höher als sonst? So, und diese Studie bringt's ans Licht. Wer über die Feiertage behandelt wird, hat ein um 1,7% erhöhtes Risiko, innerhalb der nächsten 7 Tage erneut behandelt werden zu müssen oder sogar zu versterben. Also im Vergleich zu den Klinikaufenthalten im restlichen Jahr. Woran liegt das denn? Da kommt die Studie zu zwei Gründen, die eine Rolle spielen. Schlechtere Behandlung und ungesündere Lebensweise der Patienten. Also die Notaufnahmen sind oft überfüllt, das Personal überfordert und es kommt seltener zu wichtigen Nachkontrollen. So, und auf der anderen Seite haben es die Ärztinnen und Ärzte in der Weihnachtszeit öfter mit Patienten zu tun, die durch ungesündere Ess- und Trinkgewohnheiten auffallen. Da wären wir ja jetzt auch der perfekte Top 1 weihnachtsüberfüllte Patient.
Ich habe deinen Side-Eye-Blick durchaus gesehen.
So, dazu kommt laut Studie noch, dass viele Patienten über Weihnachten zwar Hilfe wollen, aber auf gar keinen Fall ins Krankenhaus wollen. Da kann man auch so ein bisschen nachvollziehen. An den Festtagen ist man gerne zu Hause bei der Familie, wenn es da nicht gerade Drama gibt. Und da sagen einige, auch in gesundheitlich dringenden Fällen, bloß nicht den Notarzt rufen. Also klingt natürlich unverantwortlich, ist aber so ein kleines Stück auch nachvollziehbar. Hat man Weihnachten gar nicht drauf?
Nein, aber man sollte trotzdem im Zweifelsfall, wenn sich eine schwere Krankheit, Verletzung zeigt, immer den Notarzt rufen. Feiertag hin oder her.
Natürlich, aber am besten bleibt ihr einfach schön gesund. So, unser Fall heute spielt sich im Januar ab. Wir sind ganz nah dran an Weihnachten. Roswitha ist 76 Jahre alt, sie ist leicht übergewichtig, leidet an Herzrhythmusstörungen, einer Fettleber, Wassereinlagerungen. Sie hat Diabetes, Osteoporose und Roswitha klagt seit Jahren über Schmerzen in den Knien. Die Frau ist 76 Jahre alt, da hat man schon mal so einige Krankheiten. Dank der passenden Medikation ist Roswitha aber recht rüstig. Sie stammt aus einer Generation, die einfach nicht viel jammert, sondern die macht, was nötig ist. Und das ist in Roswithas Fall jede Menge. Sie lebt mit ihrem 80-jährigen Mann Wilhelm seit 40 Jahren in einer Dreizimmerwohnung in der Stadt. Sie erledigt alle Einkäufe noch selbst, kümmert sich um den Haushalt und versorgt zusätzlich ihren Mann, der ebenfalls Diabetiker ist. Die beiden wohnen im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Einen Fahrstuhl gibt es nicht. Roswitha fällt es zunehmend schwerer, mit den ledierten Knien die Stufen zur Wohnung raufzugehen. Besonders, wenn sie volle Einkaufstüten in der Hand hält. Und irgendwann sind es nicht mehr nur die Schmerzen im Knie, die ihr zu schaffen machen. Ihr bleibt jetzt immer öfter die Luft weg. Nach wenigen Stufen muss sie eine Pause machen und sie schnappt nach Luft. Weil dieser Atemnot zunimmt, überweist ihre Hausärztin sie an einen Lungenfacharzt. Der fertigt eine Röntgenaufnahme an. Darauf stellt der den umgangssprachlichen Schatten auf der Lunge fest. Der Verdacht: Lungenkrebs. Mit diesem Befund wird Roswitha wenige Tage später ins Krankenhaus eingeliefert. Dort soll eine Computertomographie angefertigt werden. Vorher kommt es zum Aufklärungsgespräch zwischen Arzt und Patientin Roswitha. Die hat ihre Tochter Sandra mitgebracht, die darauf bestanden hat, ihre Mutter zu begleiten. Gäbe es eigentlich irgendeinen Grund, warum eine Ärztin oder ein Arzt es ablehnen könnte, dass man begleitet wird?
Nein, da gibt es keinen vernünftigen Grund. Und ich hatte das bisher in der Praxis auch noch nie, dass ein Arzt mal gesagt hat, ich möchte nicht, dass ihr Angehöriger mit dabei ist oder die Freundin, der Freund, Onkel, Tante oder wer auch immer. Also ein seriös arbeitender Arzt, und das sind die allermeisten, haben da überhaupt keine Einwände, wenn eine zweite Person dabei ist.
Jetzt habe ich mal eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Man kennt das ja, wenn man jemanden im Krankenhaus besucht, ist ein Mehrbettzimmer und irgendwann kommt dann der Arzt rein, behandelt jemanden, der da auch mit auf dem Zimmer liegt, und dann fällt ja oft der Satz, würden Sie mal ganz kurz den Raum verlassen, wir müssen hier den Patienten untersuchen. Ich habe ganz persönlich so einen Fall gehabt, da hätte ich denjenigen, den ich besucht habe, in dem Moment, wo es ihm auch wirklich sehr, sehr schlecht geht, gar nicht allein lassen wollen. Weißt du das? Kann man da sagen? Kann man sagen, nein, ich möchte hier bei meinem Verwandten oder Bekannten bleiben?
Also das entscheidet in erster Linie der Patient, die Patientin selbst. Wenn die sagen, ich hätte aber gerne, dass mein Besuch anwesend ist, dann haben die Ärzte im Regelfall auch da keine Einwände. Aber wenn es eine Untersuchung ist, die eine gewisse Ruhe vielleicht erfordert, dann ist es vielleicht doch schon ratsam, dass man nach draußen geht und die Ärzte die Untersuchung durchführen lässt. Und wenn dann die Ärzte wirklich insistieren und sagen, es ist aber sinnvoller, wenn sie jetzt nicht anwesend sind, dann würde ich auch freiwillig schon den Raum verlassen.
So, wir kommen zurück zu dem Punkt, an dem Roswitha das Arztgespräch, das Aufklärungsgespräch mit dem Arzt erhält und ja auch begleitet wird von ihrer Tochter Sandra. Dieses Aufklärungsgespräch, das ja auch dokumentiert ist, mutet schon ein wenig, ja, ich sag mal, seltsam an, denn Peter, viele von Roswithas Vorerkrankungen sind da gar nicht aufgeführt, und ich habe vorhin ja auch nur einige von denen genannt. Die tauchen da gar nicht auf.
Ja, es gab in diesem Aufklärungsformular, da gibt's ja oft so standardisierte von verschiedenen Anbietern. Perimed beispielsweise ist da ein bekannter Anbieter, der so einen Aufklärungsbogen-Vordruck den Ärzten an die Hand gibt. Und da gibt's insgesamt 18 Fragen bezüglich Vorerkrankungen und Risiken. Und es gab keine einzige Markierung bei den Fragen mit Ja oder Nein. Das ist also komplett offen gelassen worden. Es wurde nur handschriftlich hinzugefügt, als Arztanmerkungen, allergische Reaktionen, Schock, Tod, Niereninsuffizienz, Dialysepflicht und Schilddrüsenunterfunktion könnten auftreten. Und dann gab es noch unter der Rubrik Einwilligung die Unterschrift einer Ärztin oder eines Arztes, nicht erkennbar, sowie die Unterschrift von Roswitha. Mehr gab es auf diesem Formular nicht. Das ist schon sehr merkwürdig, wenn gar nichts zu den Vorerkrankungen gesagt wird.
Aber unterschrieben haben beide, also Arzt und Patientin in dem Fall,
ja, Roswitha hatten dieses... Beide haben unterschrieben.
Okay. In diesem Fall ist es ja so, dass Roswitha als eine etwas betagtere Patientin ihre Tochter dabei hatte, die Sandra. Wie läuft denn so ein Aufklärungsgespräch dann ab, wenn eine Mutter mit ihrem zu behandelnden Kind da ist? Gibt es da irgendeinen Unterschied?
Ja, die Aufklärung von Kindern ist rechtlich gesehen oftmals problematisch und auch Streitgegenstand. Also der Regelfall ist, dass nur von einem Elternteil erklärte Einwilligung in einen ärztlichen Eingriff wirksam ist, also nur ausnahmsweise wirksam ist. Grundsätzlich dürfen Ärzte, wenn ein Elternteil mit dem Kind erscheint, darauf vertrauen, dass der andere Elternteil den erscheinenden Elternteil zur Abgabe einer für beide geltenden Einwilligung ermächtigt hat. Wenn es aber sich um sehr schwerwiegende, risikoreiche Operationen handelt, müssen im Regelfall beide Elternteile zustimmen. Also da reicht es nicht, wie in Routinefällen, dass ein Elternteil das Kind begleitet und die Einwilligung abgibt, sondern es müssen beide. Also da muss der Arzt sich im Zweifel dann wirklich auch die Einwilligung des weiteren Elternteils einholen, bei schwerwiegenden Operationen mit weitreichenden Konsequenzen. Das ist sehr, sehr wichtig und das wird oftmals übersehen. Und da haben wir oft einen Streitpunkt zu sagen, ja, Mutter hat eingewilligt, aber Vater wurde gar nicht gefragt. Führt das dazu, dass ein rechtswidriger Eingriff erfolgte ist, weil ohne Einwilligung beider Elternteile. Also da muss man immer schauen. Und da gibt es ja nicht eine klare Trennlinie. Ab wann ist eine Operation schwerwiegend oder risikoreich? Das ist natürlich immer dann Gegenstand einer Diskussion. Das sehen die Patientenanwälte oftmals anders als die Arztanwälte. Mhm. Und da streiten wir häufiger drüber.
Und wie kann ein Kind behandelt werden, wenn die Meinung von Mutter und Vater komplett auseinandergeht? Der eine will diese OP und der andere auf gar keinen Fall?
Das ist eine sehr, sehr kluge Frage, Tanina. Das muss man sagen. Und das wissen auch viele nicht. Und das ist auch gar nicht so einfach. Wir setzen mal voraus, dass beide Elternteile das Sorgerecht haben.
Ja.
Dann ist es so, wenn das jetzt widerstreitend gesehen wird, der eine will, der andere will nicht, dann müsste man im Zweifel, und den Fall hatten wir auch schon mal, dann müsste das Elternteil beispielsweise, das die Operation durchführen lassen will, eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen. Man kann in Einzelfällen, wenn man beide sorgeberechtigt sind, aber in einer Sache nicht einig ist, kann man eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen. Dann wird also nur für den einen Fall durch das Gericht entschieden, die Operation darf gemacht werden oder darf nicht gemacht werden. Und das ist natürlich ein langer Prozess.
Ja, und da ist doch ganz oft mit Sicherheit auch Eile, wenn das Fälle sind, wo wirklich was ganz Dringendes operiert werden muss oder so, da hat man doch gar keine Zeit, das muss doch ganz schnell gehen. Ist das in der Praxis dann auch so?
Ja, da gibt es natürlich auch den vorläufigen Rechtsschutz, auch in diesen Bereichen, dass die Gerichte dann ganz schnell entscheiden. Im Notfall wird es ohnehin gemacht, ohne Einwilligung beider Elternteile mitunter. Ne? Ja, wenn das Kind da blutend am Straßenrand liegt und dann eingesammelt wird und ins Krankenhaus gebracht und die Eltern sind vielleicht nicht erreichbar, aber es muss operiert werden, weil der Blutverlust zu hoch ist, dann bedarf es gar keine Einwilligung. Dann geht man von der sogenannten hypothetischen Einwilligung aus. Also für den Fall, dass man aufgeklärt worden wäre als Elternteil, hätte man dann dieser Operation zugestimmt. Und dann ist es zu 99,9% der Fall, dass dem so ist. Wir hatten ja die Probleme mal mit den Zeugen Jehovas, die nicht wollten, dass die Kinder Bluttransfusionen bekommen und so weiter. Aber das sind Ausnahmefälle. Ansonsten kann man da immer von einer hypothetischen Einwilligung der Eltern ausgehen.
Jetzt hast du uns vorhin erklärt, das Beispiel, wenn Vater und Mutter oder Vater und Vater, das ist ja völlig Wurst, gemeinsames Sorgerecht haben, dass dann das Gericht entscheidet. Was ist in solchen Fällen, wenn nur einer das Sorgerecht hat?
Dann entscheidet
nur der.
Diese Person.
Ja.
Bei alleinigem Sorgerecht ist es relativ einfach und bei gemeinsamen können sich, das ist aber auch eher selten, meistens sind sich ja die Eltern oder wenn es zwei Frauen sind, Mutter, Mutter oder Vater, Vater oder welche Konstellation auch immer, sind sich ja meistens einig. Also das ist ja eher selten. Aber wir mussten auch schon mal eine richtige Klärung herbeiführen, dass die Operation dann gemacht werden kann. Mhm.
Wie sind wir denn auf einmal darauf gekommen? Aber sehr interessant, mit 1000 Fragen zu ein.
Ja, weil die Aufklärung ist ein weites Feld. Also im Arzthaftungsrecht ist es ja so, das erkläre ich immer ganz gerne, es gibt so zwei ganz große Säulen. Die eine Säule ist der Behandlungsfehler und die andere Säule ist die sogenannte Aufklärungsrüge. Wobei die Aufklärung über Risiken der Operation auch als Behandlungsfehler gilt. Also es ist quasi gar keine eigene Säule zur Aufklärung gehören, sondern gehört eigentlich in die Rubrik Behandlungsfehler. Aber es gibt ja in vielen anderen Bereichen auch noch Aufklärung. Das sind dann nicht die klassischen Behandlungsfehler. Das sind dann aber auch Momente, die zu prüfen sind und darauf kann sich auch nachher eine Haftung begründen des Arztes. Und darum ist es einfach wichtig, über die Aufklärung zu sprechen und da gibt es unzählige gerichtliche Entscheidungen und es ist nicht immer einfach, was die Aufklärung anbelangt und was man wissen müsste, ich habe es schon ein, zweimal gesagt, aber nochmal ganz kurz an dieser Stelle, das Aufklärungsformular ersetzt nicht die mündliche Aufklärung durch den Arzt. Mhm. Das denken viele, wenn ich unterschrieben habe, dann habe ich mich aller Rechte begeben. Nein, der Arzt muss mündlich aufklären. Das Aufklärungsformular, wenn das unterschrieben vorliegt, vielleicht mit handschriftlichen Anmerkungen, ist ein sogenanntes Indiz dafür, dass das Gespräch stattgefunden hat. Es beweist das aber nicht. Und darum ist das immer wichtig, weiter zu hinterfragen, auch im gerichtlichen Verfahren dann später.
So, schön auf die Merkliste bei euch. Gespräch top wichtig. Jetzt haben wir jede Menge gelernt. Kommen wir zurück zu Roswitha. Und das ist jetzt der fatale Moment, den Roswitha auch nicht überleben wird. Um den vermuteten Lungentumor endgültig zu bestätigen und auch genau zu lokalisieren, wird sie für eine Computertomographie vorbereitet. Roswitha bekommt intravenös ein jodhaltiges Kontrastmittel verabreicht. Damit erzeugt man deutlich bessere Untersuchungsbilder. Und die meisten Patienten vertragen dieses Kontrastmittel auch sehr gut. Ausnahmen sind Menschen mit einer Jodallergie, da hebe ich mal gerade meine Hand, oder auch Menschen mit schlechten Nierenfunktionen, einer Schilddrüsenüberfunktion oder dem Verdacht auf einen bösartigen Schilddrüsentumor. In diesen Fällen ist eine Kontrastmittelgabe in der Regel nicht oder nur unter Vorsichtsmaßnahmen möglich. Bei Roswitha hat der Arzt keine Bedenken. Sie bekommt das Kontrastmittel verabreicht, fährt anschließend in die sogenannte Röhre und die Bilder werden planmäßig gemacht. Roswitha liegt noch auf dem Untersuchungstisch, als sie anmerkt, dass es ihr sehr schlecht gehe. Nur Sekunden später kann sie ihre Arme nicht mehr bewegen. Dann verliert sie auch schon das Bewusstsein und erleidet einen Herzstillstand. 5 Minuten später übernimmt das Reanimationsteam des Krankenhauses wiederbelebende Maßnahmen wie eine Herzdruckmassage. Das Elektrokardiogramm zeigt eine Nulllinie. Daraufhin wird Adrenalin injiziert, die Herzdruckmassage fortgeführt. Peter, jetzt kommt eine sehr erschütternde Nachricht des Radiologen dazu.
Ja, nämlich die rechte Luftkammer von Roswithas Herz ist mit Luft gefüllt. Und das Reanimationsteam führt eine weitere Herzdruckmassage durch, kann einen Spontankreislauf, so nennt man das bei Roswitha, erreichen. Doch eine Ultraschalluntersuchung des Herzens zeigt nach wie vor eine mit Luft gefüllte rechte Herzkammer. Roswithas Herzschlag wird langsamer und endet erneut in einer Nulllinie. Nach mehreren Zyklen einer Herzmassage muss das Team leider aufgeben. Die Wiederbelebungsmaßnahmen werden erfolglos abgebrochen. Roswitha verstirbt.
Wie geht es jetzt in diesem Fall weiter? Also in den Unterlagen finden wir zum einen den abschließenden Arztbrief, in dem heißt es, Roswitha ist an einer Lungenembolie gestorben, die sich auch in den Bildern des CTs zeigt. Es waren deutliche Luftansammlungen im Herzen sichtbar. Das Ganze habt ihr jetzt juristisch begleitet, Peter. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen beauftragt. Was hat der herausgefunden? Wie ist diese Luft in den Körper von Roswitha gelangt?
Also die Staatsanwaltschaft ist tätig geworden, weil das Krankenhaus von sich aus das Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben hat, um klären zu lassen, ob ein natürlicher Tod vorliegt. Und darum ist ein Strafverfahren, wie das dann üblich ist, wegen fahrlässiger Tötung erstmal in Gang gesetzt worden. Und im Rahmen dessen ist Roswitha obduziert worden. Und zusätzlich ist auch ein Sachverständiger beauftragt worden, festzustellen, ob der Tod möglicherweise auf einem ärztlichen Fehlverhalten beruht. Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Gutachten. Ich will aber einige Auszüge daraus einmal zitieren und dadurch wird es, glaube ich, klar, was der Sachverständige im Ergebnis dann auch festgestellt hat. Er beginnt damit zu sagen, dass die typischen Voraussetzungen für eine Luftembolie, wie bei Roswitha vorliegend, Operationen, Trauma oder ein zentralvenöser Katheter sind. Abkürzung ZVK hat der ein oder andere bestimmt schon mal gehört. Nach Aktenlage wies Roswitha keine dieser genannten Risikofaktoren für eine Luftembolie auf. Weder hatte sie zuvor eine Operation noch ein Trauma, noch ist der Krankengeschichte zu entnehmen, dass ein ZVK gelegt worden ist. Also es ist nicht angekreuzt worden oder nicht niedergeschrieben worden, ob ein peripherer Zugang oder ein ZVK gelegt worden ist. Das bleibt offen, ist nicht mehr im Nachhinein zu klären. Der Sachverständige vermutet daher, dass das im Herzen und den Gefäßen erkennbare Kontrastmittel über einen peripheren Zugang appliziert wurde, weil das ist der übliche Zugang, den man dann wählt und nicht über einen zentralvenösen Katheter. Also aufgrund der Menge der im Herzen erkennbaren Luft muss angenommen werden, dass mindestens 100 Milliliter Luft injiziert worden sind. So, und eine Luftembolie wie bei Roswitha mit letalem Ausgang ist eine extrem seltene Komplikation. Man sagt, dass wenn Luft intravenös injiziert worden ist, dass bei 200 bis 300 Millilitern das Ganze letal endet. Es gibt aber auch andere Studien, die weisen auf tödliche Luftembolien nach 100 Millilitern, das war ja die Menge, die bei Roswitha vorgefunden worden ist, Injektion von Luft hin, machen jedoch den letalen Ausgang von multiplen Faktoren wie Körperposition, Injektionsgeschwindigkeit, Gesundheitszustand des Patienten und so weiter abhängig. Also bleibt da, was das Strafrechtliche anbelangt, eine gewisse Unsicherheit, die letztendlich dann auch dazu geführt hat, dass das strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingestellt worden ist. Und der Sachverständige sagt aber weiterhin, diese Menge, also diese 100 Milliliter, lässt sich nicht durch eine fehlende Entlüftung des Schlauchsystems vor Kontrastmittelgabe, das sich zwischen Spritzenkolben und venösem Zugang befindet, erklären. Vielmehr muss der Verdacht auf einen nicht entlüfteten, nur partiell mit Kontrastmittel gefüllten Spritzenkolben geäußert werden. Also der Spritzenkolben, die Spritze, war zum Teil mit Luft und zum Teil mit Kontrastmittel gefüllt. Und das ist die Vermutung, dass das dann entsprechend verabreicht worden ist. Das wird letztendlich dann mit der Unsicherheit, ob es tatsächlich sicher zum Tod geführt hat, das reicht nicht für eine strafrechtliche Verurteilung, aber für eine zivilrechtliche Haftung hat es dann im Endeffekt doch gereicht, weil da haben wir ja andere Beweisgrundsätze, wie wir wissen. Da brauchen wir nicht diese hundertprozentige Sicherheit. Und darum ist es nachher doch zu einer Zahlung gekommen, in einer überschaubaren Höhe, weil Roswitha ja gar nicht lange gelitten hat. Und wir wissen, für kurze Leidenszeiten gibt es kein bis wenig Schmerzensgeld.
Ja.
Und darum gab es hier dann im zivilrechtlichen Verfahren einen Vergleich in Höhe von 5.000 Euro, die an die Erben von Roswitha gezahlt worden sind.
Aber nochmal, um es ganz deutlich zu sagen, und das geht aus den Unterlagen ja auch hervor, von beiden Seiten, dass sowas äußerst selten passiert.
Ja, das ist ganz selten. Normalerweise muss die Menge an Luft dann größer sein, wie die Studien belegen.
Mhm.
Aber es gibt, wie gesagt, so der Sachverständige auch Studien, die sagen, auch schon 100 Milliliter führen mitunter zum Tode, wenn noch andere Faktoren hinzukommen. Also das ist schon bedeutsam in dem Fall, aber es bleibt einfach unaufgeklärt. Und das halte ich insoweit, auch was das strafrechtliche Ergebnis anbelangt, für richtig. Ja, die Aufklärung hat im Endeffekt keine größere Rolle gespielt, weil es konnte geklärt werden, dass die Risikofaktoren bei Roswitha nicht vorgelegen haben. Und darum konnte das, auch wenn es dann vielleicht zu rügen gewesen ist, rechtlich gesehen außer Betracht bleiben.
Ein heftiger Fall mal wieder, den du uns hier mitgebracht hast von Roswitha. Danke dir dafür, Peter. Ich hoffe, das hat eure weihnachtliche Stimmung jetzt nicht komplett zerschossen. Ihr habt euch entschieden, da heute reinzuhören. Ihr wisst, dass es bei Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, auch manchmal sehr, sehr drastisch zugeht. Wir wünschen euch weiterhin eine schöne Woche. Diese Folge erstmal eine Woche lang exklusiv auf RTL Plus. Und dann tauchen wir auf allen anderen Podcast-Plattformen auf. Und so einen leichten Hunger verspüre ich jetzt ehrlich gesagt schon wieder. Ist noch was vom Weihnachtsbraten übrig?
Ja.
Wir hauen noch mal rein. Euch alles Gute, bis nächste Woche Donnerstag. Ich bin Tanina, bis denn.
Und ich bin Peter und sag Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.